Stundenstreit. ÖVP-Ministerin Caroline Edtstadler spricht sich für längere Arbeitszeiten aus, bis sie der Kanzler zurückpfeift. Rote Rede. SPÖ-Chef Andreas Babler versucht mit seiner Herz- und Hirnrede morgen vergraulte SPÖ-WählerInnen zurückzuholen. Baustelle Benko. Nach dem ersten öffentlichen Auftritt des Signer-Gründers seit der Pleite gehen im Urschuss erneut die Wogen hoch.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit Thomas Hofer, unserem Politikexperten. Recht herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Kraft.
Und Peter Heik, unser Meinungsforscher. Recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und die Niederlage von Rapid gegen Sturm Graz gut verkraftet haben.
Das war mal jetzt.
Müssen wir möglicherweise alle in Zukunft mehr arbeiten? Kommt die 41-Stunden-Woche? Wenn es nach der industriellen Vereinigung geht, dann möglicherweise schon. Caroline Edtstadler, sowas wie der Joker in der ÖVP, wurde ja kurzzeitig sogar als Nachfolgerin von Sebastian Kurz gehandelt, hat sich in dieser Woche um dieses Thema bemüht, nennen wir es mal recht diplomatisch. Die ÖVP ist in keiner Weise erfreut und Caroline Edtstadler hat das auch nicht besonders geholfen.
Sie wird im Netz oft als die Eiskönigin der Politik bezeichnet. EU- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP. Vielleicht nicht ganz unberechtigt. Diese Woche etwa unterstützt sie die Forderung der industriellen Vereinigung nach einer 41-Stunden-Woche.
Mehr Arbeit statt weniger Arbeit, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, sehe ich als absolut notwendig an. Und das muss man den Menschen auch zumuten können. Da muss halt einfach Schluss sein mit den linken Träumereien. Eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das geht sich nicht aus.
Damit scheint Edtstadler politisch aber sehr isoliert dazustehen. Ganz wie die Eiskönigin eben. Absagen kommen von allen anderen Parteien. Und obwohl Edtstadler als eine der großen Hoffnungen der ÖVP gilt, findet man selbst in ihrer eigenen Partei den Vorstoß gar nicht gut. Laut ÖVP-Boss und Kanzler Karl Nehammer kommt die 41-Stunden-Woche fix nicht.
Ich habe ganz klargestellt, es gibt hier keine Verlängerung der gesetzlich geregelten Arbeitszeit. In meiner Vorstellung sollte jede geleistete Überstunde total steuerfrei sein. Fleiß soll sich lohnen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, auch mehr zu arbeiten.
Bald nach ihrem eiskalten Hoppala rudert auch die Ministerin zurück. Let it go, let it go. Man habe sie falsch verstanden. Schuld daran sei der Vorwahlkampf.
Dass es nicht nur irgendwie eine fokussierte Unintelligenz teilweise ist, sondern auch eine ungebremste Aufgeregtheit. Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Ausdehnung der Regelarbeitszeit gefordert. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass es für den Wohlstand in diesem Land, in Europa, notwendig sein wird, mehr zu arbeiten, im Sinne von mehr Menschen in Vollbeschäftigung zu bekommen.
Hoffentlich ist es immer schlecht, vor allem als Politikerin und als Politiker, wenn man was erklären muss. Und das war schon ein aufgelegter Elfmeter während der Nähren, also auch für die Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Ein Hoppala, das eigentlich einem Politikprofi wie Caroline Edtstadler, das ist nicht passieren sollte.
So ist es, ja. Das stimmt. Sie ist an sich eine, die wirklich auch offensiv werden kann. Bei unterschiedlichen Themen hat sie das schon gezeigt. Aber hier, auch beim Thema Impfen war das schon einmal der Fall, ist es klassisch zum Eigentor geworden. Und auch wenn sie nur unter Anführungszeichen, sie hat das Wort 41 jetzt nicht in den Mund genommen, aber sie hat in diesem Kontext schon gesagt, ja, und wir werden mehr arbeiten müssen. Sie hat es ja selber auch gerade gesagt in dieser Rechtfertigungsgeschichte. Muss man wissen, was natürlich daraus gemacht wird und wie das dann auch ankommt. Und die Initiative war jetzt zwar in dem Fall von der Industriellen Vereinigung, wo man schon sagen kann, ja, das wird den Mitgliedern der Industriellen Vereinigung vielleicht gefallen, dass die da kontra der Gewerkschaft und dem Herrn Babler geht. Aber auch hier, es ist kein Bringerthema. Es ist etwas, wo man sagen kann, Edge-Page, jetzt haben wir zurück geschossen, aber es ist absurd zu glauben, dass das am Wählermarkt, und auf den kommt es dann schon an, auch nur irgendwie Pluspunkte bringt. Und insofern ist das, wie Sie es richtig gesagt haben, eine Auflage, etwas, was ganz sicherlich die SPÖ, die Gewerkschaft, auch andere Akteure, Akteurinnen noch sehr häufig auspacken werden in diesem Wahlkampf, zu sagen, nämlich, da schaut's einmal, was die geplant haben, wollt's das wirklich? Also das war schlicht und ergreifend Wahlkampfmunition für die andere Seite.
Herr, ist das nur eine Frage des Timings? Weil eigentlich für eine Wirtschaftspartei und für eine bürgerliche Partei, wenn da jemand fordert, okay, man könnte durchaus auch 41 Stunden arbeiten, dann kommt dann schnell mal der Vergleich mit der Schweiz, wie es da ausschaut mit der Wochenarbeitszeit, die ist nämlich über 41 Stunden, dann müsste das doch eigentlich möglich sein, oder?
Naja, ich bin ganz beim Kollegen Hofer. Jetzt hätte die ÖVP aber tatsächlich eine Möglichkeit gehabt, nämlich zu sagen, wir sind sicher nicht für die Verlängerung auf 41 Stunden, aber eins ist klar, diese Träumereien mit 32 Stunden, das geht sich nicht aus. Und wie Karl Nehmer das gemacht hat, aber der, der mehr leistet, der soll auch steuerfrei ordentlich dazu verdienen können. Und dann wäre es aber spannend geworden, weil dann hätte sich eine Diskussion zwischen Sozialdemokraten und ÖVP entwickeln können und die Freiheitlichen wären möglicherweise bei diesem Thema ziemlich auf der Seite gestanden, weil da haben sie meistens nichts beizutragen und können hier in diese Debatte auch nicht einsteigen, weil sie nie wissen, soll auf der einen Seite soll auf der einen Seite die Menschen besser bezahlt werden oder auf der anderen Seite soll die Arbeitszeit verkürzen. Und Entschuldigung, noch ganz kurz. Landeshauptmann Doskozil hat ja gefordert, immer die Menschen sollen nicht weniger arbeiten, aber sie sollen einfach mehr verdienen können. Ja? Und diese Position im Spielball zwischen diesen beiden Parteien hätte Ihnen auf der Diskussionsebene absolut was bringen können.
Also ich wollte nur kurz den Kollegen Hayek unterstützen bei dem, weil wenn es die ÖVP Danke. Geschickt ja. gespielt hätte, durchaus genau diesen Punkt, den der Kollege aufgebracht hat, noch einmal betonen und gesagt, naja, da ist sich der SPÖ intern nicht einig, weil im Doskozil für einen höheren Mindestlohn und Babler für deutliche Arbeitszeitverkürzung. Also da hätte man das eigentlich betonen können. Und noch dazu, es ist ja in dieser Woche auch noch was anderes passiert, nämlich in dem Fall jetzt die Kündigungen bei Magna in der Steiermark. Also diese Angst in Richtung Arbeitsplatzverlust vielleicht auch, zumindest in einzelnen Branchen, die kommt ja schon langsam auch. Also eigentlich ist es noch unverständlicher vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass die ÖVP sich dieses Thema aufmacht und da quasi in die eigene Falle tappt.
Herr, wir kommen jetzt zur Kernkompetenz des Meinungsforschers, nämlich zu Umfragen.
Zur Schätzung.
Und ich stelle Ihnen nicht Ihre Lieblingsfrage, wie schauen wir aus? Es geht aber um die Sonntagsfrage. Und da ist natürlich eine Situation klar. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern oder hat sich nicht geändert. FPÖ weit vorne, aber wie schaut es auf den Plätzen 2 und 3 aus? Naja, gibt es ein bisschen Bewegung?
Ja, gehen wir noch einen Schritt zurück und sagen, was ist das Wichtige gerade? Das ist die Spionageaffäre und die Affäre Egisto Ott. Und die Fragestellung war, gibt es eine Auswirkung auf die Freiheitliche Partei? Und wie wir sehen, mit 30%, die hält eigentlich. Das ist übrigens die aktuelle Umfrage vom Profil. Und auf Platz 2, 3, wenn wir in diesem Rennen so reden wollen, bewegt sich eigentlich relativ wenig. Dieser eine Punkt Unterschied zwischen ÖVP und Sozialdemokraten ist nichts. Aber was man bei beiden Parteien aktuell nicht sieht, es gibt keinen Ruck nach oben. Und jetzt können wir wieder auf das zurückreplizieren. Ja, weil man diese paar Gelegenheiten, die man da hat, einfach schlicht und ergreifend nicht nützt. Spannend ist, wie immer in diesem Zusammenhang, die eine neue Partei und die wiederauferstandene Partei. Die wiederauferstandene Partei ist die KPÖ. Ich habe es hier schon mal gesagt, ich hätte mir nie gedacht in meinem Leben, dass nochmal eine KPÖ auf Bundesebene in Umfragen über 0,8% sehe. Aber siehe da, der Einzug scheint möglich und die Bierpartei hält bei 7%. Ich glaube, der Erfolg des Dominik Platzen, da kommen wir, glaube ich, heute noch drauf, in seinem Nicht-Wahlkampf.
Also möglichst wenig auftreten ist...
Schlag nach bei Frank
Meinungsforscher. Wir haben jetzt über die ÖVP geredet, jetzt reden wir über die SPÖ und über Andreas Babler. Der wird am Wochenende in Niederösterreich, in Wieselburg, die Herz- und Hirnrede halten. Das ist so der Beginn des Wahlkampfs. Das soll so ein ganz, ganz großer Auftakt sein. Und das ist ja eine lange bekannte Tradition mittlerweile in der SPÖ. Wir erinnern uns an eine große Rede von Pamela Rendi-Wagner. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die Plan-A-Rede damals von Christian Kern.
Ob Christian Kerns Plan A 2017, Pamela Rendi-Wagners Grundsatzrede 2022 oder Andreas Bablers Herz- und Hirnrede morgen. Das ist die SPÖ im Wandel der Zeit mit jeder Menge Neuerfindungen. Unter Ex-Kanzler Kern versucht die Partei eher noch nach rechts zu blinken.
Deshalb ist es für mich auch klar, dass wir die weitere Zuwanderung zu begrenzen haben.
Ex-SPÖ-Chefin Rendi-Wagner bemüht sich, beide Seiten in der SPÖ zu bedienen, trotz Anfeindungen vom rechten Flügel in Person von Hans-Peter Doskozil.
Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Europa sollten wir eines nicht zulassen, nämlich dass innere und äußere Sicherheit gegen soziale Sicherheit ausgespielt wird.
Babler positioniert die SPÖ hingegen weit links. Vergangenen Samstag sagte er etwa beim Wiener Landesparteitag.
Darum werbe ich ganz, ganz direkt versprochen, auch um einen ganz anderen Politikstil. Andere, eine neue Art zu denken in der Spitzenpolitik, die auch verstanden wird.
Morgen steht Andreas Babler dann in Wieselburg auf der Bühne. Beim Parteirat lässt der SPÖ-Chef die Bundesparteiliste für die Nationalratswahl absegnen und präsentiert seine Herz- und Hirnrede. Babler möchte etwa harte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen setzen. Es soll der Einsatz von Fußfesseln bei Gewalttätern möglich sein, gegen die es bereits ein Betretungsverbot gibt. Die SPÖ spricht sich auch für ein Recht auf analoges Leben aus. Behördenwege oder etwa der Kauf eines Tickets sollen weiterhin auch an einem Schalter möglich sein und nicht nur digital.
Wir haben es gerade gesehen, Andreas Babler in Umfragen ganz, ganz knapp vor der ÖVP. Und man muss sagen, in der momentanen Situation, es könnte für ihn reichen, wenn er Zweiter wird, um Kanzler zu werden.
Ja, dasselbe gilt auch für die ÖVP. Aber es ist natürlich allein aufgrund der Tatsache, dass wir das jetzt überhaupt diskutieren, wird klar, wie defensiv beide ehemaligen Großparteien aufgestellt sind. Nicht? Beide starren wie das Kaninchen auf die Schlange, in dem Fall die freiheitliche Schlange, und könnten sogar schon zufrieden sein, wenn sie knapp Zweiter werden. Das lässt eigentlich, was beide Lager angeht, tief blicken. Und wenn wir uns anschauen, die Kampagnefähigkeit von beiden Parteien, über die ÖVP haben wir heute schon geredet, haben wir auch schon diskutiert in Richtung der sogenannten 41-Stunden-Woche. Auch bei der SPÖ ist es bislang jedenfalls, wenn wir schauen, wie man das dann ab morgen, auch in Richtung 1. Mai dann kommende Woche inszeniert, aber bislang war es da nicht weit her mit der Kampagnefähigkeit. Jetzt hat man gerade ein großes Jubiläum gefeiert als SPÖ und hat es verabsäumt zu sagen, so, was haben wir in Richtung Arbeitnehmerrechten alles geleistet in den letzten 100 Jahren oder darüber hinaus, etc. etc. Also da hätte es zig Möglichkeiten gegeben, da im Spiel zu bleiben, in der Diskussion zu bleiben. Und das hat man samt und sonders nicht genutzt. Vielleicht ändert sich das jetzt, mag schon sein. Man hat zumindest eines geschafft, zumindest in den letzten Tagen, nämlich, dass dieser permanente interne Streit jetzt nicht nach außen schlägt, permanent. Man hat jetzt die Bundesliste heute präsentiert, muss man zwar auch dazu sagen, der Herrn Babler wurde verweigert in seiner eigenen Landesorganisation in Niederösterreich die Nummer 1 Position. Das haben die letzten Bundesparteivorsitzenden in Wien
Feinmann,
und in Niederösterreich.
War auch mal der Fall, ne? Ja.
Naja, die waren schon immer in Wien, beziehungsweise auch in Niederösterreich, Gusenbauer, schon immer Nummer 1 auf der Landesliste. Aber sei es drum, er hat da natürlich auch, und auch die Diskussion um Frau Blacher, ja, wurde von der SPÖ in die Medien gebracht und dann sagt sie nein. Also da merkt man, wie untenrum das Kampagnenwerk läuft. Da rede ich nur dann drüber, wenn ich vorher schon die Zusage von ihr habe und dann präsentiere ich sie als Neuerung, als frischen Wind, von außen wie auch immer. Also da merkt man einfach, dass es auch hier in Richtung Kampagnenmanagement, nicht nur was die Themen angeht, wo, wie der Kollege Haig schon mehrfach hier bewiesen hat, die FPÖ auch in sozialdemokratischen ÖVP-Gefilden sowieso wildert, dass es da einfach nicht rund läuft. Also da muss man relativ rasch in die Gänge kommen, will man auch eine Chance haben, zumindest diesen Abstand zur FPÖ signifikant zu verkleinern.
Kampagnenmanagement ein Problem für die SPÖ und dann biegt auch noch Dominik Vlasny möglicherweise um die Ecke und das kann natürlich auch ein Problem, vor allem ein Problem für Andreas Babler werden.
Ja. Also,
gut.
Also, was haben wir mitgebracht an anderen Zahlen? Wir haben für die Zeitung heute das Politiker-Ranking gemacht und da schauen wir uns dann immer an, wer ist in den letzten 14 Tagen wohlgemerkt positiv oder negativ aufgefallen. Jetzt muss man dazu sagen, der blaue Balken ist das Positive, der rote Balken ist das Negative. Und man sieht eigentlich, dass die bei den Positivwerten die Kandidaten und Kandidatinnen sehr eng beieinander liegen. Aber das Auffälligste ist, und das sehen Sie jetzt nicht an der Grafik, aber ich sage es Ihnen zu, Andreas Babler hat das als einziger sein Saldo signifikant verbessern können, also in den positiven Bereich. Wir führen das daraufhin zurück, dass er einfach jetzt mehr in den Medien ist und einmal in die Gänge kommt.
Das heißt,
und
er ist bekannt auch.
Nein, gar nicht so bekannt, aber er wird schlicht und ergreifend mal sichtbarer und dann auch ein bisschen greifbarer. Dominik Vlasny ist für alle eigentlich ein Problem, weil er wirklich querbeet einsammelt, natürlich mehrheitlich links der Mitte, aber er nimmt auch Mitte rechts etwas mit. Dementsprechend ist er nicht die ganz große Gefahr für Andreas Babler und die Sozialdemokraten, das halte ich nämlich eher mittlerweile die KPÖ. Da sehen Sie da unten, also der Tobias Schweiger, der kommt noch gar nicht vor, wird der KPÖ-Spitzenkandidat sein, den kennt man noch gar nicht, aber das ist doch gar nicht mehr so wichtig, wie uns Innsbruck gezeigt. Jetzt bin ich der Meinung, diese Kommunalwahlen, da darf man nicht zu große Schlüsse ziehen, aber Innsbruck ist die KPÖ mit 6,7% in den Gemeinderat eingezogen. und jetzt halten Sie sich fest, hat beim letzten Mal nicht einmal kandidiert. Also die kam wirklich aus dem absoluten Nichts.
Und hat auch auf das Thema Wohnen gesetzt in Innsbruck, ja?
Weil es auch ein Thema ist. Das heißt also für Babler, er bekommt sowohl durch Vlasny als auch durch die KPÖ Druck von links. Das betrifft die Grünen aber übrigens auch.
Ganz kurz noch dazu. Ich meine, im Umkehrschluss ist es natürlich klar, dass sich der Herr Babler wünschen würde, dass der Herr Vlasny nicht antritt. Sollte man nächste Woche erfahren. Vlasny hat ja gesagt, Ende April deklariert er sich jetzt dann, ob er diese Hürde übersprungen hat, ob er das jetzt macht oder nicht. Und natürlich wird sich die SPÖ das wünschen. Denn in diesem Rennen um Platz 2, das wir gerade vorher diskutiert haben, da kann das schon ein Faktor sein. Und im Übrigen zu diesen 24 Punkten, die der Herr Babler morgen sozusagen vorstellen wird, das
in dieser
ist
Rede in der großen, ja.
Dieser Rede dieser großen beim Partei Rat der SPÖ, da sieht man schon vom Themenmix her, abgesehen davon, dass 24 Punkte relativ viel sind, da natürlich, alle wird man nicht vermarkten können, aber gut, das ist ein zweites Thema, dass man versucht, einerseits klassische Zielgruppen abzudecken, Pensionistinnen und Pensionisten zum Beispiel, aber durchaus so ein bisschen nach Van der Bellens Vorbild auch zum Beispiel versucht, in den ländlichen Raum zu gehen, auch in Richtung Unternehmerschaft zu gehen, wenn es darum geht, um die Abschaffung der Selbstbehalte beim Arzt zum Beispiel, sind natürlich vor allem EPUs, also Ein-Personen-Unternehmen, die da im Fokus sind. Aber da versucht die SPÖ jetzt händeringend ein bisschen breiter zu werden und eben, so wie es die ÖVP für sich ja auch in Anspruch nimmt, da vielleicht doch in den nächsten Wochen noch auf Platz 2 zu kommen, um zumindest theoretisch in ein Duell mit dem Herrn Kickl noch einsteigen zu können.
Aber Sie werden mir recht geben, die Strategie, also aus dem Sport kennt man sie auch. Also wenn man unbedingt Zweiter werden möchte, das ist gar nicht so einfach.
Sagen darf man das einmal auf keinen Fall, Sie haben vollkommen recht. Natürlich, Nehammer wie auch Babler haben schon oft genug vom Duell mit Kickl gesprochen. Nur dann kommen halt die Spielverderber, Meinungsforscher daher und sagen, das geht sich aber nicht aus, nicht? Und 30-21 oder sollen es 28-23 sein? Das ist ein so großes Gap, dass ohne, wir haben das jetzt mehrfach schon gesagt, ohne großes Ereignis, das wirklich ein Gamechanger sein kann, nach menschlichem Ermessen ganz schwer zu schließen ist diese Lücke. Aber eher hat man noch eine Chance, wenn man jetzt sich von diesem Dritten, wer auch immer das dann ist, ein bisschen absetzen kann, nicht? Wenn man da 3-4 Prozentpunkte sich absetzen kann, dann gäbe es vielleicht noch die Chance, strategisch denkende Wählerinnen und Wähler anzusprechen und zu sagen, bitteschön, ich bin der Einzige, der sozusagen Kickl auf Platz 1 verhindern kann.
Natürlich sprechen wir in unserem politischen Wochenrückblick auch über den Untersuchungsausschuss. Da geht es wieder mal um René Benko und der ist in dieser Woche zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Und zwar nicht beim Untersuchungsausschuss, sondern hat am gleichen Tag einen Gerichtstermin am Landesgericht in Innsbruck. Da sehen wir die Bilder. Und im Untersuchungsausschuss wird er auch auftreten. Da wird er auch im Mai kommen. Also wird nicht auftreten, er ist hier vorgeladen. Und René Benko war das ganz, ganz große Thema in dieser Woche im Untersuchungsausschuss. Und vor allem ging es da um die Fördergelder von der KOFAG in der Corona-Zeit.
René Benko, Signa-Vater, milliardenschwerer Geschäftsmann und per Du mit Österreichs Politprominenz. Seine Beziehungen haben ihm Türen geöffnet und Bankkonten gefüllt. Egal ob beim Südtiroler Brauch Törkelen oder bei Glühwein und Maroni bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz. René Benko stand immer zur richtigen Zeit an der Seite der richtigen Person.
Ich glaube, dass der Herr Kurz genau weiß, was er will, wo Österreich auch in die Zukunft gesteuert werden muss.
Wie stark und durch wen Benko profitiert haben könnte, versucht unter anderem der KOFAG-Untersuchungsausschuss herauszufinden. Nicht zuletzt bekommen die Signa-Firmen des Tiroler Unternehmers 2021 18 Millionen Euro an Corona-Hilfen von der KOFAG zugeschanzt. Und das, obwohl die Höchstgrenze für KOFAG-Gelder eigentlich bei 14 Millionen Euro pro Firma liegt. Die Opposition vermutet einen Gefallen von Benkos Freunden aus der Politik. Grund genug, Benko durch den Kakao zu ziehen.
René Benko war ein Hütchenspieler, aber man hat es diesem Hütchenspieler, finde ich, auch mitunter sehr, sehr leicht gemacht.
Schwerpunkt für uns ist ja natürlich immer die Frage, werden Milliardäre besser behandelt oder nicht.
In diesem Land sind scheinbar alle gleich, aber manche gleicher, weil es genügend Hinweise darauf gibt, dass das Verhältnis zwischen Blümel und Benko enger war als bisher bekannt.
Ob Gernot Blümel in seiner Zeit als ÖVP-Finanzminister für Benko den roten Finanzteppich ausgerollt hat, beantwortet er am Mittwoch im U-Ausschuss aber nicht. Er könne sich an Gespräche mit Benko über sein Einzelsteuerverfahren nicht erinnern. Erinnerungslücken zu dem Thema hat der 43-jährige Blümel an diesem Befragungstag gleich ganze 35 Mal.
Wie gefährlich kann das auch für die ÖVP werden, dieser Kofag-Untersuchungsausschuss?
Na, das ist schon gefährlich, ja. Nicht? Es ist klar, dass jetzt nicht nur der U-Ausschuss, sondern insgesamt die gesamte Benko-Kiste, das ist natürlich etwas, Sie haben es jetzt wieder im Beitrag gehabt, natürlich allein diese Aufnahmen, nicht? Von diesem Törgelein, wo mit Kurz und Sobotka etc. Dazu gange war. Das schadet natürlich. Das schadet aber auch, und insofern ist die SPÖ da auch ein bisschen in einem Wickelwagel. Schon auch der SPÖ, dann da gibt es auch den Faktor Gusenbauer. Also das ist für beide nicht angenehm. Für die ÖVP sicherlich noch einmal unangenehmer. Grundsätzlich sind diese Themen, wo es sozusagen darum geht, auch das kam im Beitrag vor, dass sich möglicherweise da Milliardäre gesondert was richten können im Land. Das ist für alle etablierten Parteien oder jedenfalls Parteien, die so wahrgenommen werden. Die FPÖ ist auch mehr als nur etabliert, positioniert sich aber jetzt seit Kickl jedenfalls wieder ganz anders. Natürlich ein Thema. Also alle diejenigen, die gegen das vermeintliche, unter Anführungszeichen, System zu Felde ziehen, sei es die KPÖ, sei es Vlasny, sei es eben auch die FPÖ, die können von sowas am ehesten profitieren, weil das eben so in Richtung eines Soziotops, der Beschreibung nämlich von Missständen, etwas ist, was man immer wieder anführen kann und sagen können, wir wollen das System ändern. Dass man dann selten in Richtung geht, dass man sagt, so, wie wollen wir es anders haben, das ist was Zweites. Das ist das, was auch vorhin der Kollege Hayek gesagt hat, was den Dominik Vlasny angeht. Er sollte sich eher zurückhalten, ja, wenige Wahlkampfauftritte machen, sondern eher versuchen, Projektionsfläche zu werden. Denn wenn man programmatisch nachfragt, na, dann kommt er ganz sicherlich relativ rasch ins Schwitzen.
Jetzt sind gerade zwei Untersuchungsausschüsse am Laufen. Jetzt gibt es schon die Diskussion um einen dritten. Es geht um die Spionageaffäre. Es geht um Magister Ott. Man könnte meinen, dass die Österreicherinnen und Österreicher genug haben von den Untersuchungsausschüssen. Oder gibt es da eine Vorfreude auf einen Untersuchungsausschuss nach der nächsten Wahl?
Ja, ich würde nicht sagen, es gibt eine Vorfreude. Wir haben die Frage der Woche gestellt. Und da haben wir eine Mehrheit, die dafür ist. Die sagt, ja, also einen Spionage-Untersuchungsausschuss könnte man machen. Es sind 37 und 21, also 58% sind dafür. 20% sagen, ich habe gar keine Meinung dazu. Das verwundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, aber das Thema Spionage ist natürlich ein ganz spezielles Thema.
Der Fall ist auch so kompliziert und schwer zu erzählen.
Naja, deshalb wundert es mich ja eigentlich fast ein bisschen. Aber egal, die Menschen sagen, ja, das soll gehört aufgeklärt, und dann haben wir uns die Parteien angesehen und da haben wir uns genau angesehen, wie denn die ÖVP-Wähler und die freiheitlichen Wähler dazu stehen, weil die sind ja am meisten eigentlich davon betroffen, also ihre Parteien. Und auch dort gibt es eigentlich, also bei der ÖVP eine Mehrheit und auch 48% bei den Freiheitlichen. Das darf aber jetzt nicht verwundern, weil die eine Gruppe meint immer, die andere Gruppe ist davon betroffen. Dann kommt doch noch immer irgendwie die SPÖ, wieder mal die SPÖ ins Spiel, weil vielleicht war Egisto Ott Parteimitglied oder doch nicht.
War es, er hat nur den Beitrag nicht gezeigt.
Ja, wissen wir. Also es bleibt undurchsichtig.
Gut, was nicht undurchsichtig ist, da müssen Sie nämlich ganz klar Stellung beziehen, sind die Top und Flops der Woche. Wir haben wie gewohnt Thomas Hof und Peter Eick, die beiden Herren getrennt voneinander, gefragt, was in dieser Woche besonders positiv ist, wer gut aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Ich bin gespannt. Wie wir alle. Also wir sind zum ersten Mal im Studio.
Ja, also ich habe schon gewusst, dass es da keine Überschneidungen gibt diese Woche.
Flop der Woche, abgeschrieben, ja?
TikTok, ja? Light in dem Fall, aber TikTok insgesamt meine ich damit natürlich eine App, chinesisches Unternehmen etc., die man schon lange deutlich schärfer und kritischer hinterfragen hätte müssen. Das tut man jetzt endlich, nämlich auch in den Vereinigten Staaten und auch auf der EU-Ebene. Und das ist wichtig aus meiner Sicht. Das kann tatsächlich demokratiegefährdend werden, vor allem wenn man dann so Belohnungssysteme einsteigt.
Das wie bei TikTok Live, wo es Gutscheine gibt.
Unterschätzen. Ja. Und der Top der Woche hängt damit zusammen, das ist der Glücksmann, der für dieses Thema auch Desinformation von außen kommen zuständig ist auf EU-Ebene, der auch im Übrigen seinen, mitten im Wahlkampf nämlich, er ist auch Spitzenkandidat quasi der Sozialdemokraten in Frankreich, stillgelegt hat. Immerhin 80.000 Leute sind ihm da gefolgt, beziehungsweise haben diesen Kanal frequentiert. Immerhin ein schönes Zeichen und jedenfalls mal konsequent.
Sie haben die Zeit, eine knappe Minute.
Hörst du das noch? Ja. Na gut, also die Top der Woche ist mehr Grips. Das ist eine Vereinigung, nennen wir es mal so, ein Treffen von 30 Menschen aus unterschiedlichen Regionen quasi der österreichischen Politik, des österreichischen Staates, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man den Staat besser gestalten kann, wie man besser Politik machen kann. Ich glaube, das ist eine löbliche Initiative.
Hast du wie ein Think Tank, ne?
Naja, ist ganz so hoch, würde ich nicht greifen, aber sagen wir ja.
Wollen jedenfalls Initiativen
präsentieren. Ja, aber der Punkt ist der, man muss ihnen auch ein bisschen was ausrichten, man muss sagen, es ist toll, dass es das gibt, aber es ist bis dato noch nicht rasend viel vorgelegt worden. Also wir warten jetzt auf die Papers, die da kommen, aber das kann ein guter Input sein. Man wollte ja bei den Koalitionsverhandlungen da Inhalte vorlegen. Flop der Woche General Prieger, österreichischer Offizier, höchster Offizier der EU, hat auf Facebook möglicherweise, sagen wir es mal so, Dinge geliked von einer Person, die eher sehr, sehr rechtsdrehend ist und sehr Verschwörungstheorien anhängt. Und ich halte das ganz ehrlich für ein Problem, auch wenn er sagt, er hat da nicht so genau hingeschaut und sowas. Ich meine, das ist einer der höchsten Militärs Europas. Da kann man schon erwarten, dass man hier ein bisschen drauf schaut, wo man was anklickt. Also keine Auszeichnung für den Herrn General.
Die Minute haben Sie genützt. Vielen Dank. Danke vielmals. Ja, danke, dass Sie mit dabei waren. Ja. Am Sonntag die Wahl in Innsbruck. Darüber werden wir natürlich nächste Woche berichten. Schönen Abend. Wir freuen uns auch, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen.